Also diese Pultaufstelleinlage ist das Einzige, was ich heute theatralisch mache. Da werde ich den Klaus heute nicht mehr toppen. Danke für dieses tolle Abendmahl. Ich bin allgemein irgendwie schon sehr aufgetankt von diesem Gottesdienst. Danke für alle, die da mitwirken. Da will ich jetzt gar niemand mehr persönlich erwähnen, aber ja, viele Leute, danke. Ich möchte mal ein bisschen nochmal eine kleine Einleitung geben zu unserer Predigtserie, die jetzt beginnt. Je nachdem, wie man das auffasst. Wir werden eine Predigtserie haben über Charaktere der Bibel. Das heißt, Charakter zeigen. Und ja, es geht um Nähe zu Gott. Der Klaus hat sich da schon dran gehalten. Es geht um Nähe zu Gott in den Tiefen und Höhen des Lebens. Und Leute werden von sich selber erzählen, Leute werden persönlich werden. Das ist jedenfalls das Ziel. Aber der Prediger soll eben insbesondere so eine Persönlichkeit der Bibel beleuchten und dazu sagen, wie hat diese Person es geschafft, das Zentrum seines Lebens Gott zu haben. Es gibt auch noch diesen Zusatz, das muss ich eben erklären, es ist auch uns gefragt worden, also wenn du ein Negativbeispiel hast, dann ist es auch in Ordnung. Jemand wird ein Negativbeispiel bringen, nicht erschrecken. Ich habe auch einen, der so gemischt ist. Es geht um Salomo heute. Salomo ist auf jeden Fall beides. Salomo ist ein Riesenvorbild, aber ist auch ein Negativbeispiel. Und wir können natürlich exzellent von den Vorbildern des Glaubens lernen, aber naja, auch wenn eine Person was Schlechtes getan hat, etwas, das Gott nicht gefiel, dann ja, können wir auch sagen, das hilft uns, weil jemand hat was ausprobiert, es ist schief gegangen und ich probiere das besser nicht auch noch aus. So, also nicht verwirrt sein, auch von Negativbeispielen können wir lernen. Und heute möchte ich über den Salomo reden. Titel der Predigt habe ich gegeben, lebensrettende Lektionen von Salomo. Lebensrettende Lektion von Salomo. Mein erster Punkt ist einfach die Demut Salomos. Die Demut Salomos. 15 Jahre jung war der Salomo, als er König wurde. Teenager, junger Teenager. Und er war sich bestimmt selber noch unsicher, wer überhaupt sein Leben leben sollte in seiner Pubertät, geschweige denn regieren. Ein ganz großes Land, ganz großes Volk. Und über ihn heißt es, bitte schlagt mit mir auf, 1. Könige 3, etwa im ersten Viertel der Bibel, Erste Könige 3, Vers 3. Ich lese mal 3 bis 4. Salomo liebte den Herrn und befolgte die Gebote seines Vaters David. Nur brachte er auf den Kulthöhen Schlachtopfer und Rauchopfer dar. So ging der König nach Gibeon, um dort zu opfern, denn hier war die angesehenste Kulthöhe. 1000 Brandopfer legte Salomo auf ihren Altar. Also der Salomo, man muss wissen, Kulthöhen, das sind also für andere Götter so Opferstätten. Hat den Herrn geliebt, aber auch noch andere Götter irgendwie. Und ich glaube, der Herr hat gesehen, er ist einer, der Ehrfurcht haben will. Er ist einer, der ehrfürchtig sein will, aber er weiß noch nicht genau, wohin mit diesem Wunsch. Aber der Herr, der Gott Israels, er hat gedacht, ich mache ihm auch mal ein Angebot, was ich so als Gott zu bieten habe, sage ich jetzt mal. Und dann heißt es, Vers 5, in Gibeon erschien der Herr dem Salomo nachts im Traum und forderte ihn auf, sprich eine Bitte aus, die ich dir gewähren soll. So, Salomo kann sich was aussuchen vom Herrn der Welt Und genau das würde Gott ihm dann geben. So, da stelle ich mir so vor, ein Vater und ein Sohn, sie gehen zusammen, ich habe selber keine Kinder, aber ich war mal Kind, sie gehen in die Stadt und vor ein riesengroßes Spielzeuggeschäft, vor das Schaufenster, und der Vater sagt so: Sohnemann, schau dir mal alle diese Spiele an, welches von ihnen soll ich dir schenken? Und der Sohnemann: So, was für ein super tolles Angebot von Gott hier an Salomo. Das erinnert mich an meine Jugend auch, an meine Jahre. Also 20 war ich damals, was ich jetzt kleine Geschichte erzähle. Ich hatte auch so ein paar Angebote von verschiedenen Situationen hier. So könntest du leben, ja, und so könntest du leben. So verschiedene Angebote. Das erste Angebot habe ich eigentlich in der Schulzeit, aber dann intensiv im Militärdienst vernommen, sage ich mal. Das erste Angebot ist Spaß mit Demütigen und Blödeln. Das ist so, so könntest du leben, Spaß haben mit ein bisschen andere Demütigen und ein bisschen Blödeln. So im Militär ist ja diese Hackordnung, Leutnants können die Korporale korrigieren und herumschicken, und die Korporale können dafür die Soldaten, also das Kanonenfutter, demütigen. Und dann hat mir gesagt, der Klaus hat mir gesagt, in Deutschland werden die auch Schleifer genannt, diese Korporale, und das ist einfach auch ganz genau ihre Rolle, hetzen, demütigen. Und ein Korporal war in meinem Militärdienst besonders fies, also wir sind so gemarschiert und gibt gar keinen Grund schneller, aber er ruft schneller, schneller, und er muss uns natürlich immer so schnell halten, dass wir fast zusammenbrechen. So, und er hat das richtig genossen, so schneller. Und dann am letzten Abend, also es war dann so, okay, am letzten Abend wird noch eine Party gefeiert, von höchster Stelle finanziert. Und da ging es dann so, also entschuldige mir das Wort, da ging es dann so darum, alle mal die Sau rauslassen. Also da ging es dann so, werde ich jetzt auch nicht nochmal sagen, ist ein bisschen hart, aber also Alkohol, bis es wieder hochkommt oder bis der Arzt es rauspumpen muss, je nachdem. Und dreckiges Gerede, das will ich hier gar nicht zitieren, aber so dreckig, also ich bin noch nie aufgestanden und habe gesagt, das ist so Mist, was du hier sagst, sorry, das kann ich überhaupt nicht mehr hören, ich gehe jetzt einfach. So habe ich da Leute wirklich, ey, ich habe mich nicht mehr gespürt, das fand ich so daneben. Ja, Ende der Geschichte, unschöne Geschichte. Aber dann am nächsten Tag, so irgendwann war halt das Militär auch zu Ende und dann hieß es Abschied nehmen. Und zum Beispiel dieser fiese Korporal, der war plötzlich ganz ein anderer. Der war plötzlich so ein bisschen ängstlich irgendwie. Hat so zu mir gesagt, Soldat Zimmermann, ja, hey, du warst ein Toller. Lass uns mal wieder was zusammen machen im normalen Leben. Ja, sicher mit dem. Aber ja, auch der, so sehr er dieses Demütigen und Blödeln liebte, hat im tiefsten Herzen eigentlich auch nur Freundschaft und Anerkennung gesucht. So, das war dieses erste Angebot, irgendwie, leb doch dein Leben mit Blödeln und Demütigen. Und ja, und dann kam ich auf die Hochschule, und auf der Hochschule ist so ein konträres Angebot irgendwie. Und das heißt einfach Elite werden, Elite werden. Also hier wirst du zur Elite, wir sind die Weltspitze. Hier sind sowieso nur die Klügsten der Klügsten zugelassen, was für ein Riesenprivileg. Und wenn du das dann noch schaffst, ja, dann bist du richtig Elite. Ja. Aber auch das habe ich mir so gesagt, also wenn das jetzt alles ist, so, ist irgendwie unbarmherzig. Wo blieben die 99% derer, die das nicht schafften? Und das ist irgendwie beziehungsleer. Also auch dieses Angebot, Elite werden, das hat mir irgendwie gestunken, ehrlich gesagt. Und ja, ich wusste ja auch an dem Tag, also da wusste ich so, okay, zwei Angebote, wie man das Leben leben könnte. Und ja, ich habe einfach mal gebetet. Ich habe so einen erhöhten Platz gefunden, wo ich so ein bisschen über die Dächer sah, von Zürich. Und darüber habe ich einfach mit Gott gebetet. So auch gefragt, zu welchem Weg soll ich eigentlich einschlagen? Und da habe ich mich eben damals erinnert an Salomo. Da habe ich, glaube ich, tatsächlich in diesem Gebet auch so die Stelle wieder genommen. Was hat eigentlich Salomo geantwortet? 1. Könige 3, 7. Mach mal von der Mitte des Verses 7 bis 9. Salomo hat dieses wunderbare Angebot geantwortet: Ich bin noch sehr jung und weiß nicht, wie ich mich als König verhalten soll. Dein Knecht steht aber mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem großen Volk, das man wegen seiner Menge nicht einmal zählen und nicht schätzen kann. Verleih daher deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Also, was für eine Einstellung! Und das war mein Gebet damals auch. Und weißt du, ich habe gebetet, oder Salomo hat gebetet, er will nicht Spaß. Er will nicht Erfolg. Es war eigentlich eine sehr kleine Bitte und in den Augen der meisten Menschen ist es eine lächerliche Bitte. Ein hörendes Herz. Ich meine, welche Demut! Lesen wir mal weiter, was Gott dann geantwortet hat. 1. Könige 3, Vers 10 bis 13. 10 bis 13. Es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach. Daher antwortete ihm Gott: Weil du gerade diese Bitte ausgesprochen hast und nicht um langes Leben, Reichtum oder um den Tod deiner Feinde, sondern um Einsicht gebeten hast, und auf das Recht zu hören, werde ich deine Bitte erfüllen. Siehe, ich gebe dir ein so weises und verständiges Herz, dass keiner vor dir war und keiner nach dir kommen wird, der dir gleicht. Aber auch das, was du nicht erbeten hast, will ich dir geben. Reichtum und Ehre, sodass zu deinen Lebzeiten keiner unter den Königen dir gleicht. So, dem Herrn hat dieses Gebet sehr gefallen und er hat ihm diese Bitte über die Maßen erfüllt. Tatsächlich ist Salomo ein sehr, sehr weiser Mensch geworden. Auch ich habe dieses Gebet zu Herzen genommen und habe das damals gebetet. Und dieses Gebet hat auch in mir einiges bewirkt. Ich bin jetzt nicht ein weiser Mensch geworden, aber was ich damals meine, ist, es hat wirklich sehr viele Gedanken ausgelöst, Gott hat viel gearbeitet und es dauerte nicht lange, bis ich mich entschied, Nachfolger Jesus zu werden. Nachfolger Jesus, das war mein Weg dann. Und ich habe das wirklich für den Himmel getan. Ich habe wirklich an meiner Taufe gedacht, jetzt ist Jesus, guck zu, der wahrhaftig Auferstandene. Das habe ich nicht für Menschen getan. Aber ich muss doch zugeben, ein bisschen habe ich das auch noch als zweite Motivation getan. Ich dachte so, das ist der Weg, wie du auf Erden auch so ein glückliches Leben haben wirst. So, also ein bisschen eine zweite Motivation, auf Erden dadurch halt auch irgendwie durchkommen. Das ist eine Doppelmotivation gewesen. Und das wurde mir zum Problem. Das wurde mir recht bald zum großen Problem. Ich habe so eine richtige Krise des Glaubens gehabt, ich wäre beinahe am Glauben verzweifelt. Und wenn du jetzt junger Christ bist und hey, beste Entscheidung deines Lebens, aber Probleme werden kommen und dein Glaube wird geprüft werden. Ich komme zu meinem zweiten Punkt, weil das habe ich dann gebraucht. Der Salomo hat ein Buch geschrieben, in dem sehr viel Weisheit zu finden ist, das uns genau in dieser Doppelmotivation helfen soll. Doppelmotivation, du willst zwar für Gott, aber dann auch irgendwie auch noch für dein Glück. Mein zweiter Punkt, Salomo hatte exzellente Trostworte. Die Trostworte von Salomo. Der Salomo hat im Prediger über das Glück geschrieben, genau dieses Thema. Also Glück, was ist das eigentlich? Das ist Liebe, Sicherheit, Einheit, Erfolg. So irgendwie, wie wir das Paradies auf Erden uns vorstellen. Und Salomo hat auch erkannt, dass Glück und Reichtum zusammenhängen. Und wenn ich Reichtum als Stichwort habe, dann muss ich mich erinnern, dass Jesus gesagt hat, du kannst nicht dem Geld dienen und auch noch Gott. Das geht nicht. Paulus hat gesagt, Habsucht ist Götzendienst. Da haben wir schon ein bisschen ein Stichwort. Und irgendwie schon, alles, was wir hier Glück nennen, das kann uns sehr schnell zum Götzen werden. Zum Beispiel gibt es diese Figürchen noch heute, die jemand trägt und man sagt, es ist ein Glücksbringer. Also ja, diese Götzen, das sind eigentlich Glücksbringer. So. Und Salomo hat dazu das ultimative Selbstexperiment gemacht. Das ist eben interessant, da mal zu sehen. Ich möchte jetzt mit euch in Prediger 2 gehen. Geh mal mit mir in Prediger 2, das ist dann ungefähr in der Mitte, ein bisschen später als die Mitte der Bibel. So, Anleitung zum Finden. Bei den Handys funktioniert es halt nicht. Tut mir leid. Prediger 2, Vers 3. Hier ist ein Selbstexperiment über Glück. Ich trieb meine Forschungen an mir selbst, indem ich meinen Leib mit Wein lockte, während mein Verstand das Wissen auf die Weide führte und indem ich das Unwissen gefangen nahm. Ich wollte dabei beobachten, wo es vielleicht für die einzelnen Menschen möglich ist, sich unter dem Himmel Glück zu verschaffen, während der wenigen Tage ihres Lebens. So, ich strebe auch nach Glück. Und hier ist einer, der allem Reichtum dazu hatte, alle Mittel dazu hatte, dieses Glück auch zu erstreben. Und jetzt interessiert mich einfach, ob er das wirklich geschafft hat. Gehen wir mal weiter. Die Antwort ist dann bald. Vers 22 gibt es ein bisschen die Antwort. Nach all dem, was er getan hat, sehr, sehr viele Dinge, der hatte die Mittel dazu. Vers 22, was erhält der Mensch dann durch seinen ganzen Besitz und durch das ganze Gespinst seines Geistes, für die er sich unter der Sonne anstrengt? Alle Tage besteht sein Geschäft nur aus Sorge und Ärger, um selbst in der Nacht kommt sein Geist nicht zur Ruhe. Auch das ist Windhauch. Vers 24, nicht im Menschen selbst gründet das Glück. So, erstmal, wow, er hat wirklich Dinge ausgesprochen, die ich auch fühle. So, weißt du was, du suchst nach Glück, du versuchst da, und am Schluss bist du sowieso jeden Tag voll besorgt und nicht mal in der Nacht kannst du ruhig schlafen. So. Das ist so, wow, endlich einer, der mal ausspricht, wie es mir eigentlich immer geht. Aber dann eben die ganz große Klarheit, die ich damals brauchte: Glück ist kein gutes Ziel. Lass los. Lass los von diesem Ziel. Der Salomo hat dann auch noch über Erkenntnis gesprochen und wie wir sehen, er nennt es ein bisschen abschätzig das Gespinst des Geistes. So, also der Kopf ist noch so ein Thema von ihm. So, alles, was von hier aus ausgedacht werden kann und von hier aus gesteuert werden kann. Und wir nennen das manchmal sogar Glauben. Ich glaube, Gott würde das nicht so nennen. Wir denken manchmal hier oben so große Pläne aus, wie alles laufen sollte. Und hey, weißt du was, wir beten dann umso mehr, immer stärker. Wir machen Listen, wie lange wir es gebetet haben. Und Gott muss es ja quasi dann, er ist ja quasi gezwungen, das dann zu tun. Durch unseren so großen Glauben. Das ist nicht Glauben. Ich habe ein aktuelles Beispiel. So, wie die meisten wissen, bin ich ja mit meiner Frau verheiratet und sie ist Engländerin und Ja, und wir werden dieses Jahr also nach England umziehen. im Frühling bis Sommer irgendwann, der Termin ist noch nicht so ganz fest. Aber ich hatte natürlich mir ausgedacht, dass es besser wäre für England, den Deal anzunehmen. Und ich habe eine Strichliste gemacht, wie oft bete ich dafür, und ich habe Gott quasi überzeugt, dass das das Bessere ist für alle. Und ich habe am Schluss auch geglaubt, dass er das macht. Und Jolene hat diese Übertragung geguckt, ich habe es gar nicht geguckt, ich ging trainieren. Und naja, ich war im gleichen Raum trainieren, aber sie hat es geguckt. Und dann sagt sie irgendwann, hey, weißt du, was passiert ist? Und ich habe gesagt, ja klar, die haben den Deal angenommen. Und dann einfach so die Klatsche. So. Einfach wirklich zack, das Jahr wird 70% abgelehnt und wow. Und ich hatte echt eine sehr schwere Woche. Ich meine es ernst. Ich war wirklich innerlich unruhig seit diesem Tag und ich war immer wieder voller Sorgen. Was bedeutet das jetzt wieder? So, ja, wenn es dann mal nicht so läuft, wie wir uns das in unserem Kopf ausgedacht haben und dann so oft beten, was ist dann? Ist dann vielleicht unser Glaube doch noch zu klein gewesen? Wahrscheinlich nicht. Der Wilfried Weser sagt, wohl kaum, in seinem Buch, das über Seelsorge geht. Nur eine kleine Nebenbemerkung. Aber vielleicht spielte sich unser sogenannter Glaube nur hier ab und viel zu wenig hier. Ja, mein Glaube beginnt oft hier. Wenn ich bete, dann bete ich immer über Dinge, die ich gut finde, wie sie verlaufen sollten. So bin ich in ihr gestrickt, aber ich muss es schaffen, hier hinzukommen, in meinem Gebet. Von hier beginnen zu beten. Und was dann passiert, ist was Großartiges. Ich möchte mal eine Stelle der Bibel nennen, die ich einfach immer wieder mich erinnere, gerade wenn ich beginne, mit meinem Herzen zu beten, die möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Das ist Römer 8, schlagt mit mir doch dazu auf. Römer 8, Vers 35. Römer 8, 35 bis 39. Ich lese vor. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung oder Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? In der Schrift steht, um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten, der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also trotz allem Glück und Unglück. Vieles, was wir Unglück nennen, ist vielleicht sogar Glück, weil Gott weiß es besser. Aber alles, was wir hier erleiden, am Schluss gehören wir doch zu denen, die gewinnen. Und wenn ich nicht mehr durchsehe, Gott liebt mich. Und ich könnte sogar sterben. Nichts kann mich noch von Gottes Liebe trennen. Und wenn es eines ist, dann dürfen wir das nie vergessen. Aber auf der Höhe seiner Macht hat der Salomo genau das vergessen. Und erzähl mir nicht, er hat es nicht gewusst. Hat er nicht David in seinen ganzen Psalmen, hat er nicht sowieso Moses, dieses wahnsinnige Beispiel? Salomo kehrte sich ab, um wieder andere Gottheiten anzubeten. Was hat er sich dabei denn überhaupt erhofft? Eigentlich nichts, glaube ich, weil das wollten seine Frauen so und deshalb hat er es auch gemacht. Und ich glaube irgendwie, bevor Salomo vor den Götzenopfern stand und irgendwas gemacht hat, hat er schon eine andere Sünde begangen, Menschengefälligkeit. Menschengefälligkeit. Aber er hat, glaube ich, auch was anderes getan. Er hat, glaube ich, auch zurückgeschaut auf seine jungen Jahre, wo er gesagt hat, da hatte ich also ein paar Angebote. Der Herr war eines, da war noch das und da war noch das. Und wenn ich mir das so anschaue, hey, das wäre eigentlich auch noch toll. Wieso habe ich das die ganze Zeit ignoriert? Er hat sich wohl gedacht, das kann man kombinieren. Das ist doch nicht so schlimm. Schlag mal mit mir auf zu 1. Könige 11, 9. Wir gehen zurück in die Geschichte Salomos. Hier ist die Reaktion von Gott. 1. Könige 11, 9. Der Herr aber wurde zornig über Salomo, weil sich sein Herz von ihm, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war. Also jetzt konnte Gott nicht mehr diese Unwissenheit annehmen. Jetzt, er ist ihm zweimal erschienen. Mir ist Gott noch nie erschienen übrigens. Ihm ist er zweimal erschienen. Also das hat jetzt Gott richtig gekränkt. Also wirklich, ich meine, was? Und der Herr lässt wirklich sofort Feinde aufstehen. Salomos Königreich wird zerteilt. Und es scheint wirklich so, dass Gott den Salomo verworfen hat. Liebe Freunde, wir sind Nachfolger Jesus Christi geworden. Und wir sind es deshalb geworden, weil er wirklich der Auferstandene ist. Und wir haben das für den Himmel gemacht. Nicht, um hier noch nach Glück zu streben. Dieses Glück würde mir noch zum Götzen werden. Und hier können wir aus Salomo lernen. Nein, du kannst es nicht kombinieren. Das geht nicht. Ein Weg oder der andere. Ich möchte schließen und ich habe mir überlegt, ich möchte mit einer Bibelstelle schließen, die eigentlich auch ein Schluss ist, weil es ist so ein bisschen ein zwiespältiger Schluss, vielleicht ein bisschen ein unangenehmer Schluss, ein hartes Stück, wie sagt man dem auf Deutsch, in der Schweiz sagt man Kotelett. Heißt vielleicht auch heute hier so. Aber ja, also es ist so ein bisschen ein Kotelett, das muss man so ein bisschen verdauen. Und das möchte ich gar nicht selber verantworten. Da möchte ich einen Schreiber eines Briefes, einen Apostel verwenden, der auch die letzten Worte dieses Briefes so gewählt hat. Lass uns miteinander lesen. 1. Johannes 5, 19. 1. Johannes 5, 19 bis 21. Er sagt, wir wissen, wir sind aus Gott, aber die ganze Welt steht unter der Macht des Bösen. Und das würde zum Beispiel auch erklären, wieso wir hier auf der Erde sowieso nie das Glück finden werden. Aber er geht weiter. Wir wissen aber, der Sohn Gottes ist gekommen und hat uns Einsicht geschenkt, damit wir den Wahren erkennen. Und wir sind in diesem Wahren, in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. So, wir kennen die Richtung. Und jeder von uns ist irgendwie durch Gott geführt worden, auch das wirklich zu wählen. Der wahre Gott, also der wahre Glücksbringer, der Bringer ewigen Lebens. Behalten wir hörende Herzen. wenn er auch jetzt ein bisschen unangenehm, aber trotzdem sehr liebevoll endet. Ich lese vor: Meine Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. Danke fürs Zuhören.